Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir schauen uns heute den Nikodemus an. Wir haben eben aus der Lesung von ihm erfahren, einem Pharisäer. Um genau zu sein, ist er nicht nur ein Pharisäer, sondern sogar einer der Oberen. Wir wollen heute über seinen Glauben urteilen, also die Frage beantworten, ob er an Jesus geglaubt hat oder nicht. Und bevor wir das tun, lasst uns mal überlegen, ob wir das denn überhaupt dürfen. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die jetzt wahrscheinlich direkt sagen möchten, über den Glauben eines anderen Menschen urteilen, das kann ich nicht. Das sollte man nicht und überhaupt, wer bin ich, dass ich ein Urteil darüber fällen könnte, ob jemand gläubig ist oder nicht. Und biblisch kommt dann der Vers in Erinnerung, den wir aus der Erwählung und Salbung vom späteren König David kennen. Da steht, der Mensch sieht nur, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und Jesus selber hat ja in der Bergpredigt gesagt, urteilt nicht. Auf der anderen Seite sagt Jesus an der Stelle in der Bergpredigt aber weiter, dass man erst den Balken im eigenen Auge entfernen soll, bevor man sich dem Splitter im Auge eines anderen widmen darf. Wenn man sich selber also überprüft hat, dann kann man sich seinem Nächsten zuwenden. Und auf die Frage, wer bin ich denn, dass ich ein Urteil darüber fällen könnte, ob jemand gläubig ist oder nicht, könnte die Antwort lauten, ja, du bist doch Christin oder Christ. Also eine Expertin, ein Fachmann auf dem Gebiet des Glaubens. Von wem sonst sollte man denn erfahren können, wie das geht mit dem Glauben? Dass Gott mehr Hintergrundinformationen hat als wir Menschen, das ist ja klar, aber viele wollen lediglich anderen den Glauben nicht absprechen, aber haben weniger damit ein Problem, anderen den Glauben zuzusprechen. Die, die so fühlen, sind oft liebe Menschen, einfühlsame Personen, die Harmonie mögen und andere nicht vor den Kopf stoßen wollen. Mit solchen Menschen ist man gerne zusammen. Es ist auch schon vielen Menschen wehgetan worden, als sie hören mussten, dass jemand sie für nicht gläubig genug gehalten hat. Und das war üblicherweise auch die Absicht dahinter, also den anderen ordentlich vor den Kopf zu stoßen, damit er oder sie sich mal ordentlich hinterfragt und mit neuem Ernst an die Frage nach Gott herangeht. Es kann natürlich auch einfach nur der Wunsch dahinter gestanden haben, jemand anderen aus der Gruppe auszustoßen oder abzuwerten, das gibt es natürlich auch. Aber Glaube ist wertvoll und darum darf er dich auch etwas kosten. Zum Beispiel die Zeit für eine gründliche und ehrliche und tiefgehende Selbstprüfung. Vielleicht hat man dir mal den Glauben abgesprochen und nicht geglaubt, eine echte Christin oder ein echter Christ zu sein. Und wenn du nicht mit einem bombenfesten Selbstvertrauen gesegnet bist, dann kann das sehr geschmerzt haben. Nichtsdestotrotz, auch sensiblen Menschen ist eine Selbstprüfung nicht abzunehmen. Den meisten Menschen, denen das widerfährt, denen passiert das ungefähr in der Zeit, wo sie jugendlich sind oder junge Erwachsene. Das kann auch noch später geschehen, aber üblicherweise passiert das in diesem Alter. Das sind diese 10 bis 15 Jahre, in denen du von anderen derart konfrontiert werden kannst. In diesem Alter wird man öfter hinterfragt, wirst du hinterfragt, ob du wirklich bist, für wen du dich ausgibst und für wen du dich hältst. Jugendliche und junge Erwachsene hinterfragen strenger und öfter als die ältere Bevölkerung es tut. Üblicherweise ist das so. Aber natürlich gibt es auch ältere Menschen, die das tun. Nur rein statistisch betrachtet ist es einfach seltener. Und das ist verletzend. Und wenn jemand, dem das passiert, sich dann gründlich und ehrlich und tiefgehend prüft und mit dem Glauben ins Gebet geht, dann ist das gut. Wenn aber diese gründliche Prüfung ausbleibt, dann bleibt nur eine Wunde bestehen und dann kommt es oft zu einer Abneigung gegen fromme Kreise. Und wenn sowas bei Theologinnen und Theologen passiert, dann ist das besonders gefährlich, denn die sollen ja den Glauben an Gott stärken. Also wenn Theologen ihren Glauben nicht geprüft haben, dann werden sie oft zu solchen, die fromm für etwas Schlechtes halten. Und wenn wir dabei sind, das Wort fromm wird von vielen Menschen abwertend benutzt, so als wäre eine fromme Christin oder ein frommer Pfarrer etwas Schlechtes. Du tust deiner Kirche und deiner Gemeinde und dir selber damit keinen Gefallen. Wenn du schlecht redest, was den Kern des Christseins ausmacht, damit sorgst du dafür, dass die Menschen, die mit dem Christentum zu tun haben, erstmal skeptisch sind, wenn es um etwas Religiöses sich handelt. Und das ist keine gute Haltung, um dem Evangelium zu begegnen. Und man kann nicht davon ausgehen, dass man qua Amt Glauben hat, ganz gleich welches Amt in der Kirche das auch ist. Das Amt ist nicht dein Glaube. Das Amt macht nicht deine Beziehung zu Jesus aus. Und auch wenn wir Menschen Ämter und Titel und Ehren sehr lieben, für Jesus sind sie nicht das, was seine Beziehung zu dir ausmacht. Also denke nicht, dein Hauptamt, dein Nebenamt, dein Ehrenamt in der Kirche würden deinen Glauben erwirtschaften oder produzieren oder beweisen. So als würde dein Glaube außer Frage stehen und alle inklusive dir müssten deinen Glauben für selbstverständlich halten und nicht für ein Wunder. Selbst bei Nikodemus steht der Glaube nicht außer Frage und der war ja einer der Obergeistlichen mit Amt und Rang und Bibelfachwissen. Wenn wir über den Glauben dann reden wir über die Beziehung zu Jesus. Und die besteht nicht darin, was du für ihn tust, sondern darin, wer Jesus für dich ist. Also kommen wir zu Nikodemus. Wer ist Jesus für Nikodemus? Nikodemus kommt des Nachts zu Jesus. Warum kommt er denn des Nachts? Vielleicht können wir ja daran erkennen, wer Jesus für Nikodemus ist. Also warum kam der gute Pharisäer des Nachts? Hat er sich tagsüber, wenn jeder es gesehen hätte, vielleicht nicht getraut? Wollte er vermeiden, dass man ihn hätte bespitzeln können und ihn bei seinen Pharisäerkollegen, die gegen Jesus waren, dann verpetzen können? Vielleicht wollte er das ja vermeiden, aber wenn Nikodemus sich für Jesus schämt, dann ist er ja kein richtiger Gläubiger. Gut, er spricht im Namen einer Gruppe. In Vers 2 sagt er, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Gut, er war nicht alleine mit seiner Jesus-Einstellung, aber das können nun eben nun mal auch Gruppen sein, die unklar darüber sind, was sie nun von Jesus halten sollen, die sich nicht eindeutig zu ihm positionieren wollen. Vielleicht gibt es ja noch eine Möglichkeit, wie wir mit diesem bei Nacht zu Jesus kommen umgehen. Vielleicht meint bei Nacht ja eigentlich gar nicht, dass er sich schämt oder dass er das verheimlichen möchte, sondern einfach nur, dass es eben nach Einbruch der Dunkelheit war, als er zu Jesus kam. Also er kam nicht heimlich angeschlichen und hat dann Steine ans Fenster Jesu geworfen und unseren Herrn und Heiland aus dem Schlaf geweckt, um mit ihm ungesehen sprechen zu können. Er kam zu Jesus am späten Abend, nicht um ungesehen bei ihm zu sein, sondern um ungestört mit ihm Zeit zu verbringen, um etwas privater mit ihm reden zu können, jenseits der Öffentlichkeit, die eine persönliche Beziehung eben doch erschwert. Das ist was anderes. Schwierig zu entscheiden und der Text gibt uns hier auch kein weiteres Indiz. Gehen wir weiter. Da sagt Nikodemus: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Super, das reicht doch. Nikodemus sagt es hier, Jesus und Gott gehören irgendwie zusammen in diesem Satz. Und er weiß, dass die Zeichen, die Jesus tut, von Gott kommen. Er hat die Wunder gesehen oder davon gehört und wusste, dass sie Zeichen Gottes sind. Damit müsste es doch jetzt klar sein, Nikodemus glaubt. Aber man könnte auch sagen, nein, so einfach ist das nicht. Nikodemus glaubt nicht, denn Jesus ist für ihn nur ein Lehrer, nicht Gottes Sohn. Jesus ist für ihn nur sowas wie ein Prophet. Propheten sind ja auch von Gott gesandt. Auch König David war mit Gott oder mit dem Richter Simson war Gott. Aber wer Jesus nur als von Gott Gesandten, als Lehrer oder als Propheten kennt, kennt Jesus nicht. Jesus wäre niemals umgebracht worden, hätte er sich lediglich als Prophet zu erkennen gegeben. Und das bekennt Nikodemus nicht. Und darum können wir auch nicht davon ausgehen, dass Nikodemus glaubt und dass er Jesus kennt. Er hat Jesus für einen Menschen gehalten, wenn auch für einen besonderen Menschen. Und das ist jetzt das Folgende, keine Spitzfindigkeit. Etwas zu wissen ist etwas anderes, als jemandem zu vertrauen. Eine Sache über Jesus zu wissen, ist etwas anderes, als Jesus zu vertrauen. Gehen wir weiter. Nikodemus versteht nicht, was Jesus sagt. Jesus spricht über die Neugeburt und Jesus versteht ihn einfach nicht. Anstatt dass er auf den übertragenen Sinn eingeht, versucht er mit einer dummen Frage Jesu Worte als sinnlos hinzustellen. Da sagt er dann, Jesus sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Ja, oder das ist gar keine dumme Frage. Einfach nur, um zu diskutieren. Als Lehrer hat er ihn ja schon akzeptiert. Vielleicht ist das vielmehr so, dass Nikodemus am Glauben dranbleibt und Fragen stellt, weil er eine Sehnsucht nach mehr hat. Und vielleicht ist die Frage des Nikodemus gar nicht dumm. Er bleibt einfach nur in dem Bildwort. Nikodemus hat verstanden, dass Jesus einen Neuanfang meint mit einer Neugeburt. Aber wie ist das, wenn man alt ist? Wie soll man sich zu einem späteren Zeitpunkt im Leben noch ändern können? Junge Menschen können sich doch schnell ändern. Sie können erzogen werden, hilfreiche Tugenden für ihr Leben ausbilden. Die können sie dann ihr Leben lang gebrauchen. Aber wie soll das bei einem älteren Menschen geschehen? Können die sich noch ändern? Das ist eine berechtigte Frage. Und Jesu Antwort bleibt so tiefgründig wie rätselhaft. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, wenn ich dir das gesagt habe. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Anstatt eines Lebensveränderungsplans mit mehr Bewegung, gesünderer Ernährung und einem Gebets- und Bibelleseplan, damit sich Nikodemus wie neugeboren fühlt, verweist Jesus auf das unergründliche und zuweilen rätselhafte Wirken des Heiligen Geistes. Nur wem Gott es gibt, der erkennt Gott. Nur durch Gott kannst du Gott erkennen. Nur durch den Heiligen Geist kannst du Jesus kennen. Und weil Gott diese Veränderung bewirkt, kommen Menschen jeden Alters zum Glauben. ganz gleich welche Herkunft, welches Alter. Gott weckt die Sehnsucht nach ihm und die Frage nach dem ewigen Leben. Hat Nikodemus geglaubt? Es gibt noch eine Stelle, in der Nikodemus vorkommt. In Johannes 7 ist Jesus auf dem Laubhüttenfest, dem Fest der Freiheit. Vielleicht erinnert sich jemand noch. Und nachdem die Pharisäer Jesus festgenommen haben wollen, weil sie ihn für schuldig halten, verteidigt Nikodemus Jesus vor seinen Pharisäerkollegen, indem er darauf hinweist, dass man niemanden verurteilen darf, wenn man ihn zuerst nicht angehört hat. Das ist nett von ihm. Das ist freundlich. Aber über seinen Glauben finden wir hier keine Aussage. Ob Nikodemus geglaubt hat, das können wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Wir sehen Nikodemus als jemanden, der Jesus sympathisch findet. Aber Glauben haben wir nicht gefunden. Aber auch nicht das Gegenteil. Das, was wir bei Nikodemus gesehen haben, ist kein Glaube. Es ist Sympathie mit Jesus. Ich für meinen Teil glaube, dass der Heilige Geist Nikodemus später noch zum Glauben geführt hat. Aber biblisch belegen kann ich es nicht. Woran man einen Gläubigen erkennt, hat Paulus in einem Satz festgehalten. In Römer 10, Vers 9 sagt er: Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. In aller Kürze hält Paulus fest, was Glauben heißt. Ob du glaubst, liegt daran, ob du dich zu Jesus bekennen möchtest. Ob du im Herzen glaubst, dass Jesus den Tod überwinden hat, indem er von den Toten auferstanden ist. Ob jemand Jesus als Herrn bekennt, kann man überprüfen. Aber ob jemand im Herzen glaubt, das kann man nicht von außen sehen. Und um die Frage vom Anfang aufzunehmen und weiterzuführen, ist es klug, anderen ihren Glauben abzusprechen, wenn man merkt, dass sie Jesus nicht als Gottes Sohn kennen, wenn sie nur Sympathie für ihn übrig haben? Ja, ist es. Aber ich möchte keine Gemeinde haben, in der einige sich für Glaubensprüfer halten und wie Batman auf der Suche sind, um Ungläubige ihres Unglaubens zu überführen. Wenn du meinst, dass jemand Jesus nicht kennt, dann sag ihm oder ihr, dass Jesus mehr ist als ein Prophet, weil Jesus ins ewige Leben führt. Den Rest erledigt der Heilige Geist. Amen.